Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, den strangesten Podcast der Welt. Ich bin der Manu, bei mir sitzt der wunderbare Micha. Guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Und wir lügen nicht mal. Unsere Stimmen hören sich zwar nach einem anstrengenden zweiten Messetag an, aber wir lügen nicht mal, wenn wir guten Morgen sagen, denn wir haben eigentlich schon Dienstag. Ja. Der Montag ist vorbei, wir sind gerade nach Hause gekommen und zu später Geisterstunde wird hier noch gepodcastet.
Ja.
Die Der zweite Tag.
Die Stimmen sind zittergetränkt.
Cider
heißt das. Cider, jetzt. Ja.
Genau, wir gönnen uns einen kleinen Cider. Der Gin, den Kreuzviertel-Gin. Ja, geht's hier. Den Kreuzviertel-Gin haben wir in Kreuzviertel gelassen. Mhm. Kasimir bewacht den. Und wir sind jetzt in Köln angekommen, auch tatsächlich so richtig. Und haben die Insert Moin WG bezogen, zusammen mit Alex und mit Michi, den ihr ja auch aus dem Discord Server kennt, und die beiden werden uns morgen auch im Podcast begleiten. Da werden wir live aus der WG hier podcasten.
Genau, ihr müsst bitte im Discord und so voten, auch im Social Media, ob wir uns mal nachts reinschleichen und das Schnarchen aufnehmen sollen. Das haben wir uns vorhin mal kurz überlegt.
Ja. Zweiter Tag DEFCON. Wir haben uns wieder ein paar Vorträge heute, mehr als gestern eigentlich, angeschaut. Auch noch mit ein paar Indies gesprochen, aber ich habe mich heute mehr auf die Talks konzentriert, mehr mit den Leuten in der Halle und so gesprochen. Und da waren schon auch einige ganz interessante Sachen dabei. Was hast du dir denn heute angeschaut zum Beispiel?
Erstmal möchte ich euch einen Ohrwurm in den Kopf setzen. Kennt ihr noch die Gummibärenbande von Disney Club?
Mhm.
Und da gibt es noch diesen Theme-Song, so Gummibären. Und jetzt textet in eurem Kopf mal um. Indie Games, sie sind für dich da, wenn du sie brauchst.
Du bist doch Musiker, Micha, du solltest eine Hymne dazu schreiben.
Ja. Ja, irgendjemand, ne?
Die Indie Arena kauft den Song
bestimmt. Die kauft den Song bestimmt.
Ja, da freue ich mich übrigens morgen drauf, auf die Indie Arena.
Ja, das wird cool. Ja, also was habe ich mir angesehen? Also ich habe ich habe mir gestern tatsächlich doch mehr Vorträge angesehen als heute. Ich war bei einigen drin, die sich dann als nicht ganz so interessant entpuppt haben. Ich habe einfach sehr viel, um jetzt mal beim Musikthema zu bleiben, mir einfach viele Sachen angeguckt, die irgendwie mit Musik zu tun hatten und so. Aber da waren viele Talks, die habe ich in ähnlicher Form schon mal gesehen. Also wie man zum Beispiel mit Musik Emotionen steuert, dann hat dann irgendjemand eine Szene von Pirates of the Caribbean eingespielt. Das war diese Eröffnungsszene, wenn man Jack Sparrow zum ersten Mal sieht und er steht dann auf seinem Mast so und dann stellt sich heraus, dass aber er eigentlich auf einem kleinen Boot sitzt. Irgendwie kennt ihr bestimmt alle, ne? Ja. Und dann wurde diese Szene mit unterschiedlicher Musik gezeigt. So, also das habe ich in dieser Form schon circa 200 Mal gesehen, deswegen bin ich da relativ schnell wieder raus.
Das kennst du ja auch
einfach. Ja, also nicht, dass es jetzt doof ist, sondern das hat mir jetzt persönlich nicht so viel gebracht. Und diese Talks haben sie so für mich persönlich nicht so richtig gerockt, musikalisch. Aber ich habe dafür was ganz Interessantes. Und zwar habe ich dann mir einen Talk angesehen von Nutaku. Und der Talk hieß The Rise of Adult Gaming Market.
No pun intended. Also Adult Gaming Market, also sprich Erotik-Software-Markt.
Genau, ja. Pornospiele. Mhm. Und das ist deshalb ganz interessant, weil heute auf Twitter so ziemlich krass viel zu Nutaku, also zumindest in unserer Blase, einiges zu Nutaku rumging, weil der Aufhänger war, dass die Firma Werbeanzeigen auf den Toiletten gescheitert hat, wo sonst. Und es gab eine Anzeige bei der Herrentoilette, wo man so eine Anime-Frau gesehen hat und die da so einen Spruch drüber, du bist ziemlich gut mit einer Hand.
Genau, ja. Also über dem Urinal, eine Frau mit großen Brüsten und die dich anschaut und so sagt, not bad, you're pretty good with one hand, bewirb dich doch bei Nutaku, wir suchen Leute. Und dann, gerade jetzt im Zuge der Diskussion um Riot Games, wo man gesagt hat, einer der Grundprobleme bei Sexismus ist vielleicht auch die Tatsache, dass halt zu viele Männer in diesen Tech-Branchen arbeiten. Mhm. Und deswegen war dann halt gleich so die Idee, ja, da kann ja gar kein gutes Klima herrschen in dieser Firma, wenn auf den Urinalen mit großen Brüsten Männer angeworben werden, kommt in unsere Firma so.
Genau.
Deswegen war dann die große Frage, ja, wie sieht es denn auf den Frauentoiletten aus? Gibt es da überhaupt auch eine Werbung? Weil dann relativiert sich das Ganze ja wieder ein bisschen. Da sind wir natürlich jetzt nicht investigativ in die Frauentoilette gerannt, aber es gab dann natürlich auch direkt die Beweisfotos, dass es dort auch Werbung gab, aber nicht mit sexualisierten Werbebildern. Genau.
Also während man die Kerle mit so einem dummen Spruch irgendwie, einem flapsigen Spruch angesprochen hat, hat man die Frauen eher rational angesprochen. Da war die Werbeanzeige, also jetzt auf Deutsch übersetzt, weil auf Englisch. Habt ihr gewusst, dass nur 22% Frauen in der Industrie sind? Wir wollen Spiele mit und für Frauen machen. Mhm. Bewerbt euch bei uns. Also da war auch kein Bild, das war wirklich schmaler. Bei Frauen gibt es natürlich kein Urinal und deswegen haben wir uns dann beim Waschbecken am Spiegel gehangen. Also allein auch deshalb schon anders vom Werbeplatz, weil da gibt es ja nicht diese Plakate. Vermute ich jetzt mal. Es ist eine reine Vermutung, ne? Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber es ist eine Vermutung, dass es dann halt natürlich nicht diese Plakate, so wie beim Urinal, irgendwie drüber gibt. Na, jedenfalls war das ein Thema heute auf Twitter. Und
naja. Da haben wir uns gedacht, dann gehen wir nochmal direkt hin und reden mit den Leuten. Ne?
Also bevor man sich das Wort zerreißt und einfach spekulativ so in der Luft rum twittert, sag ich mal, dachten wir uns, wir gehen einfach mal direkt straight zu den Leuten hin. Und deswegen habe ich mir diesen Talk angeguckt, The Rise of Adult Gaming und so, no pun intended. Und dort habe ich mir das angeguckt. Das war aber wirklich eher so ein Talk, der war auch so aufrufend gemeint irgendwie. Also es war schon fast...
Naja, es war halt ein Sponsor-Talk.
Es war ein Sponsor-Talk.
Also muss man kurz dazu sagen, haben wir, glaube ich, gerade gar nicht gesagt. Nutaco ist auch einer der Sponsoren. Da kann man sich ja so Sponsorenplätze bei so Konferenzen kaufen.
Genau.
Und dann kriegt man in der Regel, wenn man möchte, auch einen Slot für einen Talk, wo dann, ja, da geht man meistens auch davon aus, dass es halt leicht werblich ist. Ich meine, ihr Ziel ist es halt wirklich, Leute zu akquirieren, den Dienst bekannt zu machen. Und Nutaco ist ein Dienst, so also ein bisschen wie, naja, wir haben erst gedacht, so ein bisschen wie Netflix, Steam-Mischung.
Steamy-Steam.
Für Steamy-Steam haben sie sich selber genannt, genau.
Ja.
Für Erotik-Software, die sehr in diesem Anime-Stil. Und durch diesen Anime-Stil hat man sofort Vorurteile. Also ging mir zumindest so, dass ich dachte, was ist denn das für ein Schrott?
Ja.
Und warum hat die DEFCON quasi das A in Anführungszeichen nötig, so einen Schrottanbieter irgendwie da als Sponsor zu haben. Du bist dann ein bisschen vorurteilsfreier dahin, hast dich mit denen unterhalten und die bieten tatsächlich nicht ganz so das an, was man im ersten Moment denkt.
Genau, also das ist auch hier unser Hauptblock, deswegen will ich da jetzt nicht jedes einzelne Detail vorwegnehmen, aber nur so viel sei gesagt, es ist gar nicht so dramatisch, wie es jetzt im ersten Moment klingt, aber auch, weil ich natürlich als jemand, der sehr gerne selber Anime schaut, auch ganz genau weiß, wie das stigmatisiert ist. Und, so. Und es gibt halt, es ist halt eine Darstellungsform und diese Darstellungsform ist aufgrund der geringen Produktionshürde im Vergleich zu anderen Sachen, wird das halt natürlich auch für unglaublich viel Müll benutzt.
Ja.
Also da und Müll.
Ich meine, diese Vorurteile, die man hat, die sind ja nicht nur Vorurteile.
Genau.
Diese Kacksoftware gibt es ja wirklich.
Die Kacksoftware gibt es wirklich. Es ist zwar im Verhältnis zu allem anderen, also wenn man jetzt so alles als Darstellungsform von Anime sieht, ist es tatsächlich ein relativ winziger prozentualer Teil, aber er bleibt ja trotzdem im Gedächtnis natürlich, ist wie immer so. Also die schlechten Sachen bleiben im Gedächtnis heften. Und es gibt natürlich auch, also wir müssen es ja offen reden, es gibt halt viele Sachen über Vergewaltigung und keinen Konsens und Minderjährige und so. Also alles, was wir auch in der Vergangenheit in der ersten DM Moore-Folge auch angesprochen haben. Deswegen halt zum Beispiel so Spiele wie Galgan Probleme haben oder wo so Criminal Girls und sowas alles. Ja, und dann ist dann natürlich der erste Gedanke, du siehst das, was Nutaco da so macht. Du siehst natürlich nur die Teaserbilder mit den ganzen Anime-Mädchen, die halt auch alle, man hat sofort diese Assoziation, das ist völlig klar. Aber wir dachten uns, sprechen wir die doch einfach mal an.
Genau, und dann erste Überraschung, es sind gar keine Asiaten, die diesen Dienst betreiben. Davon bin ich einfach ausgegangen bei diesem Namen und bei den Inhalten.
Ja.
Sondern es ist eine Gruppe von bunt gemischten Kanadiern.
Ja.
Und wenn man das mal in letzter Zeit verfolgt hat mit der USK, wie sich das entwickelt hat über die letzten Jahre, hat man immer auch schon gesehen, Kanada hat auch ein sehr strenges Rating-System, so wie Deutschland auch. Und hat ganz, ganz oft bei sexualisierten Inhalten auch eine ganz, ganz starke und strenge Rating.
Richtig.
Und deswegen hatte ich erstmal gestutzt, wie, das sind Kanadier.
Ja, da war ich auch erstmal verwundert. Aber sie arbeiten sie arbeiten mit Entwicklern auf der ganzen Welt zusammen, aber natürlich halt auch mit asiatischen Entwicklern. Und es sind auch Asiaten im Team. Also das ist alles relativ gemischt, aber der Firmensitz ist halt Kanada. Und die Hauptverantwortlichen sind halt auch aus den Kanadiern, soweit ich das verstanden habe. Und das ist so die erste Überraschung. Und klar, sie müssen sich erstmal an diese Gesetze halten. Und dann ist halt aber auch ziemlich viel überraschendes Zeug halt einfach so in diesem Gespräch rausgekommen. Also klar, es ging jetzt erstmal so um dieses Geschäftsmodell, wie du funktioniert hast, wie akquirieren sie Entwickler und so weiter. Das erfahrt ihr dann alles weiter im Interview. Dann aber wirklich sehr, sehr überraschend, und damit teasere ich euch jetzt auch ein bisschen an, ist ihre Einstellung zu den Inhalten in ihren Spielen. So, also wir haben jetzt gerade über diese Vorurteile gesprochen, und da sagen sie halt genau, das sind genau die Dinge, die wir nicht auf unserer Plattform halt anbieten. Die größte Überraschung ist, sie sagen Sex positive. Also Sex muss irgendwie positiv dargestellt werden. Die Leute, die Sex haben, müssen Spaß daran haben.
Konsens vor allem.
Vor allen Dingen im Konsens sein. Dann habe ich nochmal extra nachgefragt, also um to clarify irgendwie. Mhm. Also nichts, was mit Vergewaltigung oder so zu tun. Und die haben gesagt, nee, also nichts, wo die Leute unter Einfluss stehen, wo die unter Drogen stehen zum Beispiel, unter Alkohol, nichts dergleichen. Das würde sofort rausgehen. Und auch nichts irgendwie, wo die Darsteller minderjährig sind.
Also auch nicht, wenn sie so aussehen und dann steht irgendwo, die ist ab 18, ja.
Genau, so. Jetzt müsst ihr zwei Dinge unterscheiden. Also wir werden jetzt dieses Interview hier senden und das ist so, wie sie uns das erzählt haben, wie sie mir das erzählt haben und so. Und ich bin ja ganz froh über diese Überraschung, das ist ganz cool. Das sind Leute, die machen hauptsächlich Marketing, muss man dazu sagen. Und das ist jetzt nicht die Abteilung, die diese Richtlinien überprüft und so. Mhm. Da habe ich auch gefragt, ob man mir da vielleicht noch weitere Informationen zu senden kann. Sie wollen mal gucken, was man da machen kann. Aber ich finde das interessant. Also es ist ja alleine schon aus der finanziellen Sicht relativ interessant zu sehen, weil die haben Zahlen an die Wand geworfen und wenn die jetzt nicht komplett falsch sind, dann verdienen sie vielleicht zu anderen Free-to-Play-Plattformen und so. Also sie haben auch Premium-Content, aber vielleicht zu Newgrounds zum Beispiel das Fünffache. Mhm. Was ja jetzt nicht wundert, also Sex verkauft sich ja auch. Mhm. Ne? Aber das ist schon allein wirtschaftlich relativ interessant und dann finde ich halt, was Coole ist halt auch, und jetzt wirklich das Letzte, bis es zu diesem Interview dann kommt, bevor wir dann halt zu anderen Themen kommen, ist, dass sie halt auch sagen, okay, also die gibt es seit 3 Jahren und sie haben jetzt in diesen ersten 3 Jahren hauptsächlich heterosexuelle Männer angesprochen. Mhm, also
weil das halt die größte Zielgruppe ist.
Halt die größte Zielgruppe und es macht für ein Unternehmen dann also auch absolut Sinn, die größte Zielgruppe anzusprechen. Deswegen haben wir da jetzt, also man geht auf die Webseite und hat dann auch dann halt, ganz viele Anime-Mädchen mit großen Brüsten halt, ne? Und die haben aber gesagt, nee, wir wissen aber auch ganz genau, dass es da ganz viele andere sexuelle Gesinnungen draußen gibt und deswegen haben sie jetzt erst vor der Messe 4 Spiele, die an schwule Männer gerichtet sind, also quasi durchgesetzt. Die werden jetzt produziert, die sollen jetzt auch in den nächsten Monaten alle rauskommen und vor allem eins der ersten großproduzierten Spiele für die Queer-Community. Mhm. Und das ist interessant. Also da, und die sagen, die haben noch nichts dazu verraten, wir werden auch sehen, wie sie die Versprechen halten und so, aber auf dem Blatt Papier klingt das ja mal super, oder? Also ich bin sehr gespannt.
Für Frauen auch,
Das soll auch kommen, genau. Queer, aber das kommt, also das sind jetzt die nächsten Schritte, das ist das, was in trockenen Tüchern ist. Und sie haben gesagt, dass sie dann, wenn sie das gemacht haben, dann auch mehr mit Frauen irgendwie dann machen wollen. Also für Frauen.
Für Frauen als Zielgruppe Erotik-Software.
Ja. Genau,
das muss man. Gut, das sind jetzt, wie du schon gesagt hast, alles PR-Blasen. Mehr hat man da jetzt auch nicht. Ja. Wir haben den Dienst jetzt nicht selber ausprobiert oder gecheckt. Aber wie gesagt, das ist ja nur so als Disclaimer jetzt, dass wir das Interview nur so nehmen können, wie sie sagen. Aber allein sich eben jetzt, dass die PR-Sprecher solche Sachen sagen und nicht einfach mit der Schulter zucken. Es gibt's ja auch. Also ich hätte jetzt eher erwartet, die zucken mit den Schultern und sagen, ja, deal with it. Ja, machen halt Erotik-Software. Wenn euch das nicht passt, dann geht halt. Aber nein, sie mit dieser Aussage Sex positive und eben im Konsens und keine Rape-Culture zu fördern mit dieser Software, hat mich überrascht.
Positiv. Hat mich auch überrascht,
Ich bin jetzt überhaupt nicht angesprochen von diesem Dienst, weil ich mit dem Anime-Zeug nichts anfangen kann, aber ich finde das durchaus interessant und jetzt bin ich auf jeden Fall gespannt auf das Interview.
Genau, also wie gesagt, es hat dieser eine Typ ist PR-Mensch, das werdet ihr auch an der Sprechweise merken. Nee. Das sage ich jetzt also vorab auch deutlich. Der hat halt, so eine dominante Art zu reden. No pun intended. Und der ist wirklich so, also das muss man da immer noch im Hinterkopf behalten. Ne? Der ist natürlich jetzt auf der Messe, weil er für das Unternehmen spricht. Aber das vielleicht nochmal als kleine Anekdote, das ist nämlich auch in dem Interview auch nicht drin, der war halt auch relativ nervös, hat er mir dann auch nachträglich noch gesagt, weil sie 20 Minuten bevor diese Präsentation stattgefunden hat, kam die Messeleitung zu ihm und hat gesagt, du musst da noch 5 Slides rauslöschen.
Die zu explizit waren.
Weil die zu explizit waren so. Und auch bei deren Stand, also die haben halt so Poster da hängen und da sind halt Anime-Mädels irgendwie abgebildet und die mussten auch abgedeckt werden. Mhm. Also es war der Messe zu offenherzig so. Obwohl sie den Sponsor halt irgendwie haben, die Kohle halt genommen. Mhm. Sagen wir es, wie es ist. Also sie haben die Kohle genommen vom Sponsor und denen dann nachträglich gesagt, ihr dürft eure Inhalte aber nicht zeigen. Ist ja irgendwie.
Naja, also die Ü18 Sachen halt, die nicht die expliziten.
Da waren wer geht denn auf die DEFCON? Das
ja jetzt keine waren ja alles erwachsene Menschen.
Das ist total, also richtig merkwürdig. Aber er hatte dann mit dieser Vorbotschaft irgendwie auch gedacht, dass der jetzt diesen Talk hält und er wird also verbal mit Tomaten und Eiern beworfen. Mhm. Und das war also nicht der Fall. Die Leute waren da einfach so wie bei jedem anderen Talk auch. Also haben zugehört und am Ende halt natürlich auch geklatscht und alles. Ja. Und das war also ganz harmlos. Und insofern für die ist es dieselbe Unsicherheit wie für die andere Gegenseite auch.
Ich habe mir doch zumindest, also hört ihr ja gleich weiter im Interview.
Genau, ich wollte nur mal daran appellieren bei solchen Sachen. Also nicht so sehr auf diese Stimmung auf Twitter und so zu hören, sondern einfach mal hinzugehen und zu fragen. Oder abzuwarten, was Leute, die vor Ort sind, herausfinden. Also es lohnt sich nicht, 5 Minuten später einen Tweet abzusetzen. Das ist eure Zeit und eure Nerven echt nicht wert. Nur mal so als Tipp.
Ich war noch in einem ganz interessanten Panel, weil ich gedacht habe, jetzt habe ich so viele Talks irgendwie gesehen, dann schaue ich mir jetzt auch mal so eine Diskussion an, eine Panelrunde. Habe ich jetzt nicht komplett gesehen, aber da waren trotzdem einige ganz interessante Punkte da. Und zwar war da die Linda Kruse, die auch Indie-Studio-Gründerin hier ist. Christopher Schmitz war dabei, der jetzt bei Ghost, bei EA arbeitet. Und eine namens Isabelle Tremblay, die bei Square Enix die Head of HR ist, also Human Resources, und halt die Leute einstellt und sich komplett quasi so für die ganze Abteilung, nicht nur die Abteilung, sondern die halt die Abteilung leitet, für komplett Square Enix die Leute einzustellen. Und die haben halt über Diversity gesprochen und wie wichtig es halt es ist, gerade jetzt auch wie Diskussionen um Riot und so weiter, wie gemischt ist sind deine Angestellten, ja, und deine Mitarbeiterinnen. Wie gehst du da vor? Ja, wie funktioniert das alles? Und die haben halt so diskutiert und aus ihren Erfahrungen von ganz kleinem Studio bis ganz großem Studio. Und das war echt spannend auch zu sehen, von so einer, die quasi nur HR macht, bis halt hin zu der Gründerin, die sagt dann, ja, wir haben kein HR-Department. Der Programmierer und ich, wir sind halt quasi auch HR, wenn wir halt die erste Person einstellen. Und da ich ja selber auch gegründet habe, auch schon, kann ich jetzt total nachvollziehen. Ja, weil du hast ja dann auch keine Erfahrung im Leute einstellen und ein Team aufbauen. Und aber wenn du ja für so ein großes Unternehmen zuständig bist, dann hast du ja auch wieder eine ganz andere Stimmung und eine Struktur und musst auf ganz andere Dinge achten. Und so ein paar der interessantesten Punkte fand ich, dass einer gesagt hat, Diversity ist counting people. Mhm. Also, dass du quasi wirklich, okay, wir haben jetzt 18 Männer, also müssen wir noch irgendwie so und so viele Frauen einstellen oder noch, wir haben noch keine Schwulen im Team, so plakativ gesagt, ja. Mhm. Wir müssen jetzt Leute einstellen, wir brauchen noch einen Schwulen im Team, so kann man das ja auch herangehen, dass man einfach sagt, ich achte nur einfach drauf, dass wir aus allen Bereichen, aus allen Kulturen, aus allen Gesinnungen irgendwie Leute haben, damit wir ein diverses Team haben, weil das für Softwareentwicklung ja durchaus wichtig ist, da verschiedene Blickwinkel und so zu haben, aber der Satz war dann eben, Diversity is counting people. Ja? Und du schaust aber nicht so direkt. Und dann haben sie darüber geredet, dass Inclusion, also Inkludierung dieser Leute in ein Team und in eine Struktur, das, was bei Riot ja jetzt offensichtlich nicht so funktioniert hat, die haben ja Officer, so nennen die das, die für Diversity zuständig sind. Aber wenn die Kultur das halt nicht trägt, dann kannst du noch so viele Frauen einstellen, wenn das halt eine Bro-Culture ist in deinem Unternehmen. Ja, ja. Dann fühlen sich die Frauen da nicht wohl und gehen halt schnell wieder. Oder eben andere Menschen, die da keinen Bezug zu haben. Und der Satz war dann eben, Diversity is counting people und Inclusion is making people count. Das fand ich total den schönen Satz.
Ja, also ist cool. Ja.
Übersetzt eben nicht nur die Leute zu zählen, sondern eben die, wie sollen wir übersetzen, dass die Leute...
Ja, dass die auch den Wert behalten. Oder
dass die Leute, die du einstellst, halt ihren Beitrag dazu beitragen,
genau,
in diese Inklusion, in diese Diversity. Und das fand ich total den guten Satz und den Schlüsselmoment eigentlich dieses Panels.
Ja, genau.
To make people count.
Man kann das mit dem Wortspiel auf Deutsch nicht so übersetzen.
Schwierig zu übersetzen. Ja, aber so in dieser sinngemäß in dieser Richtung. Ja.
Aber ihr könnt ja Englisch, genau.
Nein, es ist immer wichtig, das trotzdem zu übersetzen, weil das können ja auch nicht dann alle Englisch. Das fand ich einen ganz, ganz coolen Panel. Genau, und dann, ja, das war es dann, glaube ich, auch eigentlich von der DEFCON, weil wir haben auch noch was zu berichten. Wir waren dann abends auf einer Release-Veranstaltung von Square Enix und haben Life is Strange ausführlich gesehen. Den Trailer habt ihr jetzt wahrscheinlich auch schon gesehen, wenn ihr so ein bisschen in den Medien unterwegs seid. Der ist jetzt auch parallel zu diesem Podcast erschienen, der Reveal-Trailer für Life is Strange 2. Und wir haben auch noch ein bisschen Gameplay gesehen, wie sich das Spiel so entwickelt und was die ganze Ausgangslage und die Prämisse ist dieser ersten Episode. Spielt 3 Jahre oder 4 Jahre nach den Ereignissen in Arcadia Bay, nach Chloe und Max. Und das sind aber 2 komplett neue Charaktere. Hatte ich eigentlich auch erwartet, hatte ich mir tatsächlich auch irgendwie gewünscht. War dann auch ganz happy zu sehen, dass es halt wirklich jetzt nicht einfach eine direkte Fortsetzung ist.
Genau. Also wie und in welcher Form und ob und überhaupt Chloe oder Max oder Rachel, wer auch immer, in irgendeiner Form wiederkommt, können wir natürlich überhaupt nicht beurteilen.
Haben wir auch nicht gesehen.
Also deswegen können wir da auch gar nicht sagen, um jetzt erstmal so die wichtigste Frage da in dieser Richtung zu beantworten. Wir wissen es einfach nicht. Aber Diese beiden neuen Charaktere, das sind Brüder. Der eine ist, glaube ich, so um die 7, 8 Jahre alt. Der andere ist, ich habe ihn so auf 15, 16
geschätzt. Genau, so gerade so Teenager-Alter, wo man sich anfängt, für das andere Geschlecht zu interessieren, genau. Verliebt, noch keinen Sex hatte. Das waren alles auch so Themen, genau.
Also genau.
Diese Adoleszenz. Ja.
Und die haben uns zwei Szenen gezeigt. Die wurden auch, die waren auch mit Gameplay versetzt. Es war so eine Mischung aus Zwischensequenzen und Gameplay.
Ziemlich vom Anfang, würde ich sagen.
Ziemlich vom Anfang, ja. Genau. Und ich will jetzt diese Szenen nicht im Einzelnen beschreiben. Ich glaube,
wir spoilern sie jetzt auch nicht.
Sehr eindrucksvoll auch. Aber was wir direkt sagen können, ist, dass diese Stimmung einfach wunderschön ist. Also das ist das Erste, was mir positiv aufgefallen ist. Das ist so diese Life is Strange melancholische Stimmung. Du hast so dieses, was man so von Jugenddramen halt irgendwie auch so kennt, ne? Dieses leicht Schweben in der Luft.
Und hast du auch immer das Gefühl, wenn man Life is Strange sieht, wenn dann so die Musik, das Zach Braff von der Seite reinkommt und sagt, this is my new Indie-Movie.
Yeah. Irgendwie so denkt man, das ist so ein State of, wie heißt der nochmal, State of?
Garden State.
Garden State, genau. Ja, und
war so schön.
Schöner Film und dieses Gefühl hat man dann auch natürlich auch bei diesem Trailer gehabt und so. Und was man aber auf jeden Fall verraten kann, ist, dass es diesmal eine Art Roadtrip sein wird. Mhm. Also es gibt ein traumatisches Ereignis.
Vermuten wir zumindest mal, ja.
Das haben sie auch so geteasert. Ja. Also sie haben auch so, da waren die beiden, der Creative Director war, glaube ich, da und halt noch ein anderer. Und die beiden haben erzählt, ja, das ist diesmal, werden wir das in Richtung Roadtrip drehen, weil es gibt ein ausschlaggebendes Ereignis irgendwie.
Das sieht man auch im Teaser-Trailer schon so ein bisschen.
Könnt ihr selber gucken, wollen wir auch euch nicht verraten, damit so ein bisschen Überraschung noch bleibt. Aber es ist so, dass dass dann diese beiden Jungs gezwungen sind, von zu Hause abzuholen. Weil es halt einfach so, also sie sehen halt einfach keinen anderen Ausweg und deswegen laufen sie quasi die Westküste entlang Richtung Mexiko und deren Ziel ist es halt, Mexiko zu erreichen.
Genau, sind Amerikaner mexikanischen Ursprungs und spielt in den USA, klar, und deswegen laufen sie Richtung Mexiko.
Richtig.
Genau. Und versuchen halt so unerkannt zu bleiben und laufen dann auch durch die Wälder gucken, dass sie irgendwie durch die Wildnis da irgendwie durchkommen, um nicht entdeckt zu werden, weil dieses Ereignis am Anfang eben sie auch verdächtig macht.
Genau.
Ja, da sind Dinge passiert, so typisch Life is Strange, passiert ein Ereignis, man weiß nicht so richtig wieso, weshalb, warum, das ist dann wahrscheinlich das große Mysterium, so wie dieser Sturm, der da aufgezogen ist in der ersten Episode von Life is Strange, da wusste man ja auch lange nicht. Und genau diese Mischung fangen sie auch wieder ein, so, da ist ein Mysterium, aber es ist auch ganz viel so Alltag, Persönlichkeit. Ja, man sieht, wie der Teenager mit seiner besten Freundin über das Mädchen redet,
in das er
verliebt ist. Sie unterhalten sich über Skype. Die eine sagt, check mal Facebook und so weiter. Also sehr viel alltägliche, banale Dinge, die aber dann so eingebettet sind auch in diese ganze Atmosphäre. Und dann passiert eben dieses Ereignis und sie werden halt da rausgeworfen aus ihrem normalen Leben.
Ja. Also die Sache ist, dass diese Gespräche auch sehr authentisch gewirkt haben. Deutlich authentischer auch tatsächlich als in dem ersten Teil. Da gab es ja zum Beispiel, also um mal ein konkretes Beispiel zu nennen, es gibt im ersten Teil, in der ersten Episode zum Beispiel zwischen Rachel und ihrem Stiefvater ein Streitgespräch. Und dieser Stiefvater wirkt eine Mühe zu künstlich arschlöchig so. Also soll halt ein Antagonist sein tatsächlich und das ist ein bisschen übertrieben gesprochen und wirkt nicht so ganz gut im Kontext. Gerade im Kontrast zu den Mädchen, die sind alle ziemlich gut gesprochen und das passt nicht. Und hier taucht auch der Vater von, wie ist denn der größte?
Ich weiß gar nicht, ob der Name viel
Also auf jeden Fall von dem älteren Bruder. Die unterhalten sich, mein Gott, dieses Gespräch, das wirkte total echt.
Ja.
Das wirkte total echt. Also da war jetzt nichts gekünstelt oder so. Das war irgendwie, klar, also die Gesichter waren wieder dieses stilisierte Look und so, aber ich rede jetzt rein von den Stimmen und so, von der Körpersprache halt auch. Und das war total toll. Man hat den Figuren abgenommen, dass die beiden auch in Realität so reden. Also das war
gerade er mit seiner besten Freundin, das fand ich
die Freundin,
richtig gute Dialoge.
Ja, also es ist so eine, du siehst an dieser Szene am Anfang, wie die aus dem Schulbus aussteigen. Seine Freundin kommt dann zu ihm und die sind gut befreundet, aber er steht auf irgendwie auf ein anderes Mädchen. Das sieht man jetzt nicht, sondern man erfährt das nur über den Namen und dass er irgendwie mit ihr textet und so. Und sie motiviert ihn dazu, auf jeden Fall mit ihr zur Party zu gehen und so und redet halt auch, zieht ihn damit so ein bisschen auf, so, ach komm, jetzt sei doch kein Feigling
und sowas. Ja, richtig witzig geschrieben, aber irgendwie auch so sehr authentisch, wie du gesagt hast. Also man hat das Gefühl, man ist da so live dabei.
Großartig.
In diesem Dialog und insgesamt auch, es ist immer noch so dieses Life is Strange vom Look her, also so diese sanften Pastellfarben, aber sehr viel detaillierter, eine neue Engine habe ich, also Unreal Engine.
Unreal 4 ist das, ja.
Unreal Engine 4 wirkt deutlich geschliffener, aber hat trotzdem noch so dieses Handgemachte.
Genau.
Also es wirkt nicht wie ein David Cage Fotorealismus,
genau.
Die bleiben sich ihrem Stil wirklich treu. So dieses, mit dieses, sehr viel mit Licht zu arbeiten, sehr viel mit so langsamen Kameraszenen, dann auch mal irgendwie auf ein Detail des Hauses einzublenden, wo dann, da merkt man, ah, da ist gerade Halloween irgendwie angesagt, ja, und dann sieht man einfach nur ein paar Sekunden, wie da so ein Kürbis steht.
Richtig.
Ja, so typisch Life is Strange. Und
die,
man hat das Gefühl, Don't Not hat ihre Formel nochmal so perfektioniert, ohne sich aber zu wiederholen.
Ja, das ist cool. Die Figuren sind zwar an die Realität angelehnt, haben aber jetzt keinen realistischen Look.
Ja.
Also sie sehen immer noch aus wie Comicfiguren, aber halt haben trotzdem an Emotionen nochmal dazu gewonnen. Das war ja im ersten Teil auch ein bisschen steif von den Gesichtsanimationen. Und das mit den Details hat mich am meisten beeindruckt. Also sie haben es wirklich geschafft, weil das ist ja ein total stilisierter Look, ne? Und sie haben es irgendwie aber geschafft mit sehr, sehr behutsamen Verbesserungen, die Grafik aber trotzdem, um so Effekte aufzuwerten. Also der Bus hat zum Beispiel... Der Schulbus hat Spiegelungen und so, also fancy Reflektionseffekte.
Hat das Raytracing?
Ja.
Das war heute der Running Gag hier in der WG, weil Nvidia neue Grafikkarten vorgestellt hat.
Vielleicht hat das Raytracing. Jedenfalls, aber es wirkte moderner, aufpolierter, ohne aber aus diesem Life is Strange Look rauszufallen. Das habe ich schon beeindruckt, weil die Farben waren ja auch kräftig, dieses Pastellige. Und dann später diese Szene im Wald haben mich noch wesentlich mehr beeindruckt, weil dann so die Art und Weise. Die Weitsicht war irre.
Ja.
Also konntest wirklich extrem mal gucken. Also du siehst da wirklich bis zum Horizont, nur Tannen waren das, glaube ich, ne? Und dann, wie das Licht dann auch so durch diese Baumwipfel so durchfällt, dieses voluminöse Licht, also du spürst es wirklich und es ist so eine total tolle romantische Stimmung. Richtig großartig. Und trotzdem immer noch so ein bisschen nicht realistisch.
Ja,
also
überhaupt
nicht realistisch. Und das gefällt mir total gut, sich da ganz bewusst von der Realität zu distanzieren.
Aber nur optisch nicht realistisch, weil alles andere ist ja sehr realistisch.
Richtig.
Du bist in einer echten Welt und dieses Mysterium wird auch ein bisschen so zurückgefahren. Also bei Life is Strange 1 hatte man ja diese Zeitspulmechanik relativ früh von Chloe oder Max?
Max ist die Hauptprotagonistin.
Ja, von Max, genau. Und dadurch hat es ja auch so einen spielerischen Aspekt gehabt, der ja neu war. Also ich probiere was aus, ich spule zurück, ich probiere es anders aus. Und das wurde hier, zumindest soweit wir es jetzt gesehen haben, komplett zurückgefahren. Und wir haben jetzt noch keine spielmechanische Neuerung gesehen. Also bei Zeitreisemechanik war es beim Original, bei dem Prequel, also beim Nachfolger, der ein Prequel war, war das ja so diese Dialoggeschichte, dass man unter Zeitdruck da so diese Battles gewinnen musste mit Chloe. Und sowas haben wir jetzt noch gar nicht gesehen, ob da irgendein Feature drin ist. Es hat aber trotzdem gameplay-mechanisch so ein bisschen neue Elemente drin, dass du eben quasi weil die zwei Brüder dann alleine unterwegs sind, hast du so ein bisschen die erzieherische Verantwortung für den kleinen Bruder, der so ein bisschen God of War-mäßig eine AI hat im weitesten Sinne. Also ist natürlich immer noch ein Adventure, natürlich trotzdem linear, aber wenn du gewisse Entscheidungen triffst, gewisse Dinge tust, so ein bisschen wie bei Telltale, soll das Auswirkungen haben, weil du ihm dadurch halt was beibringst.
Genau.
Also an dem konkreten Beispiel fragt er dich, da ist ein Schokoriegel, klaust du ihn oder lässt du ihn liegen? Und wenn du ihn eben als großer Bruder klaust, haben sie gesagt, kann das halt Auswirkungen haben, dass er sich quasi merkt, nicht nur quasi, sondern dass er sich merkt, Dinge zu nehmen ist okay.
Ja.
Kann Auswirkungen haben, kann aber auch überhaupt nichts bedeuten.
Genau.
Aber ich stelle mir das dann halt so vor, dass in Episode 4, 5 er dann was klaut und ihr kommt in riesen Ärger.
Weil
du halt in der ersten Episode ihm gezeigt hast, klauen ist okay.
Ja.
Und der läuft auch frei rum, so ein bisschen wie Atreus bei God of War eben, kommentiert Dinge. Also man hat, glaube ich, deutlich mehr Interaktion so mit der Spielwelt, weil die Game Designer dich dann ja auch auf Dinge hinweisen können durch den kleinen Bruder.
Genau.
Ja, und dich so anstupsen können, so schau doch mal hier, mach doch mal da. Und du hast bei den Sachen, die so typisch Life is Strange, du hast natürlich überall auch diese gekritzelten Linien.
Mhm.
Er ist auch wie Chloe so ein Zeichner und zeichnet so Dinge ab in der Natur. Und deswegen passt es ja auch wieder in diese Welt, dass überall diese Striche sind, wenn du irgendwelche interaktiven Elemente hast. Also da ist dann halt irgendwie ein Schild und dann kannst du hingehen, untersuchen, irgendwas öffnen oder so, Adventure-mäßig. Und du hast dann immer auch so eine blaue Option, die irgendwas mit deinem Bruder zu tun hat. Und die sind optional, so wie ich es verstanden habe. Dann kannst du halt eben sagen, hier, kleiner Bruder, schau mal, hier in dem Wald sind wilde Tiere.
Ja.
Und dann öffnet sich halt so ein Dialogbaum mit diesem Bruder. Und du kannst aber auch irgendwie halt das nicht machen. Mhm. Das ist so die Neuerung, die wir so zumindest heute gesehen haben.
Genau, also jetzt um nochmal so eine Story-Frage zu beantworten. Also du hast ja gesagt, der erste Teil hat diese starke paranormale Komponente. Es gibt einen leisen Hinweis darauf, dass es die auch in diesem zweiten Teil wieder gibt.
Sehr deutlich.
Ja. Also die wie und was so genau können wir nicht sagen, wissen wir nicht, hängt aber sicherlich mit der Vorgeschichte zusammen, die man jetzt gerade aus umsonst runterladen kann. Das ist nämlich dann der kleine Bruder. Mhm. Da wollte ich noch zu sagen,
der Captain Fantastic ist nicht der kleine Bruder.
Hat mich aber voll dran erinnert.
Ja, ja.
Aber hat gar nichts mit dem zu tun. Ne? Aber diese Art, da gibt's halt so ein Thema, das irgendwie so drauf hinweist. Das wollte ich sagen. Und das ist so, ja, schon Hint. So
ja, Sie haben auch gesagt, wenn man das gespielt hat, gibt's Parallelen oder Andeutungen auf die zweite Episode. Okay.
Und der Kleine ist zu Herz allerliebst. Ja. Aber jetzt eine Szene muss ich so laut lachen. Also es ist so, kann ich nicht verraten. Also müsst ihr sehen. Also es ist super toll gemacht. Ich war sehr angetan davon. Mhm. Also Life is Strange 2 wäre so ein Spiel, was ich so an einem Stück auch wieder spielen. Das kommt wieder spielen würde. Das ist nämlich auch so ein Episodentitel wieder. Mhm. Die erste Episode kommt, glaube ich, im September.
Ja.
Gerne. Ja, und das ist so, ich will das zocken und dann weiß ich aber, wenn ich dann das Ende erreiche, dass ich dann wieder so lange warten muss. Deswegen, ich habe Life is Strange halt 1, also die erste große, habe ich halt auch die erste Episode gespielt, war mega begeistert und dachte, nee, jetzt musst du warten. Jetzt musst du, weil das ist so gut, dass du das gerne an einem Stück erleben möchtest. Hier bin ich auch so hin und her gerissen. Ich will spielen.
Ich mag das total gerne, weil ich auch gerne Serien gucke.
Ja.
Und ich das dann auch gar nicht immer so toll finde, wenn man auf Netflix dann gleich die ganze Season hat.
Ach so.
Also manchmal genieße ich das sogar, wie bei Better Call Saul zum Beispiel gerade, dass man jede Woche eine Episode hat und dann währenddessen halt auch arbeitet das ja auch in dir. Also wenn du es also am Stück runter guckst, dann wird es ja ein so ein Matsch.
Mhm.
Ja, und dann ist alles eins und du hast das Gefühl, oh Mann, jetzt, ich freue mich auf manche Serien so lange, dass die neue Season angeht und dann bingst du die weg und dann ist ja verpufft.
Ja.
Und deswegen genieße ich das auch tatsächlich bei Life is Strange, so zwischen den Episoden Zeit zu haben. Und ich finde es gar nicht so schlimm. Also ich freue mich dann auf jede einzelne Episode wieder mehr. Und Vorfreude ist ja auch ein großer Faktor oft bei Spielen.
Ja, das stimmt, ja.
Und gerade wenn du dann so einen Cliffhanger hast und das Gefühl hast, jetzt. Also ich genieße das total. Ich mag das bei Spielen tatsächlich sehr gerne inzwischen, dieses Episodische, weil man dann immer wieder sich neu drauf freuen kann, zwischendurch Zeit hat, auch mit anderen Leuten darüber zu reden, zu spekulieren. Und wenn du jetzt alles hast, dann ist es immer so auch so, hast du schon gespielt? Ja, aber ich bin an der und der Stelle, ja, nicht verraten, da war ich noch nicht.
Ja.
So. Und so kann man sagen, hier, Episode 3, ja, habe ich gespielt, okay, und dann können wir darüber reden. Das finde ich irgendwie angenehm.
Genau. Also Last of Strange 2, ihr hört es raus, wir sind sehr angetan davon. Die, jetzt kommt dieses Interview mit Nunaku. Nutaku, oh Gott, ist das spät. Also die, ich habe auch noch heute eine Indie-Entwicklerin getroffen, die ein mega geiles Spiel gemacht hat. Das kommt dann aber halt nochmal separat. Mhm. Also es ist noch ein bisschen mehr Material gewesen, was heute kommt. Und ich wollte zu Nutaku nochmal sagen, also ich werde mir diese Plattform auch nochmal genauer angucken. Aber mir gerade schon aus rein investigativen Gründen natürlich einen Account erstellt. Du grinst zurück, wirklich. Und werde mir das mal genauer ansehen. Also und dann mal genauer beurteilen, wie das so ist. Also ich finde das jetzt gerade interessant, gerade auch, weil die so ein wirtschaftlicher Kontinent sind und so. Und ich glaube, ich habe mit der bisherigen Erfahrung, die ich mit solchen eher Anime-Erotik-Spielen habe, ja auch den entsprechenden Background, um das auch ein bisschen vergleichen zu können. Ich finde das halt auch interessant, dass die halt nicht so, also da kann ja Sony nicht kommen und sagen, nö, bringen wir halt nicht raus irgendwie. Mhm. Und dass sie aber trotzdem die strengeren Auflagen haben, finde ich irgendwie schon interessant auf ihrer eigenen Plattform. Mhm. Mal sehen, ob das stimmt. Also das werde ich dann alles herausfinden. Aber da weiß ich halt nicht, ich denke nicht, dass ich das während der Gamescom-Woche mache.
Nee,
weil während der Gamescom-Woche werde ich hier fleißig auf der Switch Dead Cells spielen. da habe ich heute mit angefangen, die erste halbe Stunde. Und holy fucking shit, ist das geil.
Ja.
Also es kann sein, dass Dead Cells schuld daran ist, dass ihr nie erfahren werdet, wie erotisch diese Spiele wirklich sind.
Ja.
Nein, im Ernst. Also nächste Woche habe ich halt ein bisschen mehr Zeit. Es ist ja auch ein bisschen awkward, wenn ich hier sitzen würde, nehmen die hier so in diesen Raum und gucken mir hier Anime-Erotik-Spiele. Das ist auch ein bisschen komisch, oder?
Nee, ja, wir schlafen in einem Zimmer, deswegen spielen wir lieber Dead Cells jetzt.
Genau, also wir haben zwar getrennte Betten, aber es ist ein bisschen seltsam, wenn ich hier dann so, also vor allen Dingen Geräusche und alles, ich glaube, das mache ich lieber allein.
Ich spiele lieber jetzt auch noch eine Runde Dead Cells zum Einschlafen.
Genau.
Ja.
Wie kannst du denn da schlafen?
Bei Dead Cells?
Ja, das ist doch so nervenaufreibend und so
spannend. Du hast mir heute erzählt, dass du bei Horrorspielen einschlafen
kannst. Ja, das stimmt.
Ja, eben.
dieser, ich bin bei Resident Evil 2 tatsächlich eingeschlafen und das sehe ich. Ich sehe ja das Remake dieses dieser auf der Gamescom. Ja, also morgen startet für uns, also wenn ihr die Folge hört, ist es ja quasi
heute. Dann sind wir gerade auf der Gamescom und schauen gerade Cyberpunk an. Ja.
Du schaust Cyberpunk an.
Ja.
Ich schaue mir
Call of... Und der Alex.
Ich schaue mir
Call... Und der Michi. Eigentlich schaust du nur du nicht Cyberpunk an.
Richtig, ich schaue mir dafür Call of Cthulhu an und viele andere schöne Sachen.
Genau, also morgen wird es eine sehr lange Folge geben. Wir haben hier unsere WG schon terminiert und zusammengetrommelt, einen langen Podcast aufzunehmen mit all den Eindrücken, die wir morgen haben. Und so geht es dann auch die Folgewoche weiter. Die Folgewoche, die Folgetage mit der jeweiligen Tageszusammenfassung. Freue ich mich sehr drauf. Jetzt geht's los mit der Gamescom und ihr hört jetzt das Interview. Und wir hören uns dann morgen wieder.
Bis morgen.
Schlaf Ciao. Gut.
So, thank you very much for your time. Is the interview with you both? Or? Yeah, why not? Sure. And so, can you please introduce yourself and what you're doing for your company?
My name is Daniel. You already ruined it. My name is Daniel Richard. I am the business development director for Nutaku.
I'm Jeff Tremblay, or Jean-François Tremblay. I'm business development manager for Nutaku.
Thank you for your time. And I just saw the talk about Nutaku, your company, and this is very interesting because people are basically very interested in adult games, and this is basically a thing. But so you approach this talk with, okay, people, we're doing this kind of stuff. We're doing we offer adult games. Why do you think it's so difficult to get into the European market or to approach people? Are these, you're talking about white labeling and stuff like that? It's
there are, I mentioned it during the talk, and there are sensibilities to any sexually explicit or not even explicit. There are sensibilities related to adult content.
Yeah.
Okay. The universe consumes it. Not everybody says it. There are sensibilities and we respect that, but it is a market that we are addressing, and we're doing it properly. I do believe we are doing it properly.
Yeah.
We have proven the model, and now we can expand this to a much larger audience and cater to a larger audience.
Yeah.
Erotic or adult content should not be limited to the elusive 1835 male.
Yeah.
There are a multitude of orientations out there, and our goal is to offer entertainment to these people.
Yeah.
It's as simple as that.
So this is really cool because the most adult games are targeted to heterosexual men.
Agreed.
And you announced something very new and very refreshing. You're doing also content for gay people and also for the diverse community.
Absolutely. So many months ago, we said, okay, we have to look into, we have to cater to those. So we decided, as I mentioned, and as you know, we have a $10 million investment fund that our job is to manage, is to properly invest and address. And we decided that this community, we realized that this community was underserved. So we decided to put our money where our mouth is and take some of that money from the $10 million investment fund and commission games specifically targeted towards the male, gay male audience. And we're currently actually either in development or in analysis of multiple other games that cater exclusively to the LGBTQ market. What does that mean? It means that gameplay is going to be different. It means obviously artwork and animations within the game, the content, will be custom tailored. But the premise is the same as for the elusive 1835 male. So everyone's entitled to entertainment, I would say.
Can you tell me a bit about your business model? So you are basically publishing all those games. You got your own platform for this, right? Can you please explain a bit more about this?
So Nutaku is a twofold business. We've got Nutaku, the platform, and we have Nutaku Publishing. Nutaku Publishing handles the relationships with the developers, handles the funding of, I mean, we're all familiar with the traditional mainstream publishing model. We're exactly in those lines. There's no difference of what we do to what anybody else does, whether it be EA, Ubisoft, or any other publisher out there. That's on one side of the spectrum. On the other side of the spectrum, we ensure distribution through the platform.
Yeah.
The destination did not exist 3 years ago. So we decided, Nutaku decided to create it. Nutaku was born 3 years ago. And force est de constater. How could I say that in English?
I'm not even sure.
We have to realize that the numbers speak for themselves. I've shown some numbers there. Yeah. And we truly, we thought there was a market 3 years ago. And 3 years later, we have confirmation that there is a huge market. There is a huge demand for that.
Yeah.
100 million visits a month. I mean, that doesn't lie. Bounce rates like massively lower than most of our competitors, which, you know, we have five times the traffic of very well established entertainment and gaming free to play sites, and we've shown those numbers. So the model is simple. We will go through proper evaluation of the studio's capability, of the games, qualitative and quantitative, I'd say, angles. So we will look at both. We have enough data points so that we can forecast, and we know our audience now. We know what makes them tick. So what we do is we will open conversations with the developer, look at the gameplay. It's all about the games. I mentioned
it. Everything starts with a great game. It has to be a great game.
If it's not a good game, you can have all the sexual content in any sexual orientation. It's just not a good game.
Yeah, the KPIs will be garbage.
Exactly. And it, you know what? That would be detrimental to our image. I think we do have, we pride ourselves on having high quality games, and it's only growing. We're investing more money in more titles to increase this threshold of quality. You'll see some games coming out in the next 6-8 months.
Very impressive.
Very, very impressive. So what we'll do is we'll establish a conversation with the developer. We'll look at the game. Once again, it's about the game.
Yeah.
Then we'll put some of our experts in relationship with the developer. How do our producers, how do our, what does our compliance department think about this? And what we can have a whole chapter about compliance and what we need to go through in order to get games approved on the platform. And we've had deals pretty much signed, but compliance, this won't cut, this won't fly. And I think that's a this has a twofold impact. It demonstrates that we have a lot of respect for our users and that we are a serious company. We are treating this seriously, and I think that's important to mention. So once we've gone through qualitative and quantitative, back to the main question, we will devise a development plan. We will come up with resource capacity plan, game design, technical design docs, creative. The same business. I'm from the industry. I mean, I said it earlier. I was in their shoes. I've been there. We're now on the other side of the spectrum. We're doing the same thing everybody else with a special angle.
So,
And may I mention, it's also very important that, yes, it does start with a game, but it's not only just about putting H content inside the game. It's not just plastering nude pictures on top of a level. When you finish the level, you get a nude picture.
There's a very specific recipe.
Yes.
Involved in,
absolutely,
in making these games successful.
And it's in sync with the game. The content starts at gameplay.
Yeah.
Illustrates through H content, but it starts in the gameplay. So it's deep content integration. It's not just, hey, you've beat the boss, here's a picture.
Okay.
This is not how we think, this is not how we do things, and this is not the kind of projects that we fund.
Exactly. So it's not like the old, I mean, Tetris clones, for example, like puzzle games where you put together new pictures and stuff like that. It's also, it's basically, what I've seen from your portfolio, it's like role-playing games, for example. They're tactical
games. Action RPGs, role-playing games, dating simulators, dating background to all the gameplay, which then dwells off into mini games, casual games. We're touching pretty much every game genre, and trust me, we've been active. I've been with the group for 6 months. We've been very active in making sure that our portfolio addresses every game genre. It's as simple as that. We're spanning very large.
There are also racing games.
Absolutely.
I want to see that.
But and obviously, I mean, we do have the casual game mechanics that are there. Why? Because they work, because they're proven, because we know our users get into it.
Yeah, yeah.
And it's a much easier sell to get in into this casual side of things, yeah, as opposed to the super RPG and MOBA and, you know.
Yeah,
so
sure.
But we have to cater to those two audiences. We have no options but to do it.
So as I understand is that developers can pitch you their ideas or their vertical slice, their demo, their basically also their full game to you, and they have the option to whitelist, which basically means that they get the game gets published on your platform and so on, but the name is changed of the company so that nobody can trace it back to the original developers.
Name of the game, name of the company. We've
change,
seen some of
the IP code.
Exactly. We've seen some of our partners and literally create subsidiary companies, and we're fine with that. We understand once again that there are sensibilities to this,
yeah,
and we respect that. And we're looking for talent. It's not about corporate entities. It's about the game.
Yeah, yeah.
How you want to manage your corporate entity and your public facing.
Yeah.
I'm fine with your decision. I will respect the decision of the developer on that.
Does this happen often? Are there a lot of people who are like, okay, I'm okay with doing adult content and stuff like that, but I don't want to put my name on it? Are they people they were like, okay, it's cool, but we don't want to risk the name, the step. Yeah, right.
We leave the option open to them.
Absolutely.
They can decide. I don't think there's really a number, like a percentage that I can think of. If it comes up, it comes up, and we handle it accordingly.
So there's another question. So there's a lot of anime stuff. And is there a reason behind that? Is this very successful, or is this something, I don't know, it's easier to produce? What's the reason behind this?
I think it's more just the way Nutaku was born and started was with that type of game. And it sort of has a bit of a reputation for that type of content. But
it
really
has historical grounds.
Yeah, but we're not specifically hunting that type of game. We're open to any art style, any style game.
Actually, we have a very strong appetite for Western look.
Yeah.
Diversification also in the type of games, also in the game look and feel.
Yeah.
The graphical signature of the games, we're also looking for diversification on that front also.
Yeah.
And to Dan's point, the hentai manga Asian type games that we have on the platform are historical.
Okay.
What you've seen launched in the last 6 months and what you will see launched in the next 12 will be, you will notice a lot of diversification, a lot more Western looks. If you look at the top 10 of our top
right now are Western games.
Our Western style games.
Yeah.
So
yeah,
that's again a testament to what we're saying.
But it's all drawn art, right? There's no real life
there
actors.
There is absolutely no image, no still image, no video image, no photography.
Yeah.
Everything is art.
Yeah.
We believe that hentai is art.
Just like a t-shirt.
Hentai is art.
Hentai is art.
Yeah.
And this was actually, and we can share pictures of that with you.
Yeah,
but
we did a pop-up gallery in New York.
In New York.
Of famous paintings, but redone in a hentai style.
Yeah.
So the Mona Lisa, the making of
the
making of Adam, things like
yeah,
that.
It's
huge.
Yes,
yeah, correct.
Yeah.
Yeah, very, very
with
popular.
With a Nutaku twist.
So look up a Nutaku hentai is art exhibit. And you'll see the images. Yeah.
So this is historically, this is not something. Is it more complicated to do something basically like with real actors or something, or is this a strict thing you don't do with actors like pornography with porn stars? I don't know.
Editorial decision. There will be no video or pictures or anything.
Okay.
Everything has to be animated.
Ladies and gentlemen,
it's as simple as that. We don't want to go there. There are other sites for that.
Okay.
There's plenty of content on that side of the fence. We focus on animated content. We focus on games.
Okay. You mentioned something earlier. This is really interesting. So you mentioned Boris, of course. Now you have Boris for specific content. There's maybe something people maybe there's something too, how should I say it?
Harsh.
Harsh, too complicated, too, I don't know, doesn't comply in for any reason.
We have very strict compliance regulations within the company. It's not a matter of international law or anything like that. It's our own internal laws of what we consider appropriate and not appropriate. We're always looking to be sex positive. It has to be sex positive. That's super important. So, you know, no, nothing can be portrayed as non-consensual. Anybody nothing. In distress, yeah. anything like that is not allowed.
Yeah, that's out of the question.
So we have very strict compliance. So the things that you might actually see in actual content on adult sites are things that our company would never touch. So yeah, so it's very important. So
let's be clear, there's no signs of rape or something like that.
Absolutely not.
No. Absolutely
in
not.
Tandem.
Yeah, absolutely not.
This is really, really cool, guys.
Yeah, it's anything like a rape, anything that is non-consensual, absolutely not allowed. A character cannot be in distress, so you can't have anybody who's crying, anything like that. Nothing like that. Nothing like that at all.
Drunk.
Correct.
No, there cannot be any. There cannot be sex that's forced by any kind of or a behavioral
or
change due to drugs or alcohol or threats. Nothing.
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 That won't cut. No, that will not do the cut. We will not take the game on the platform. It's as simple as that.
Also, I think age restrictions here.
Oh my God, that's a given.
Absolutely.
It's not even a question.
Yeah. Okay. Let's get to hear, guys, because.
We're treating this seriously,
yeah,
you know?
Yeah, because this is not so... other companies struggle with this a lot because there is definitely a target and audience for this, and they do some back tricks like having a... I don't mention any names, but
nope.
Having a lot of very adult characters in it, and suddenly there are kids appearing in the middle of it. It's like 30 women, and they're for any reason, there's a lolicon character, for example. And you're like, no, not in any way.
No, we can't have, in sexual scenes, or in fact, anytime there's skin showing, you cannot have children, you cannot have blood, you cannot have weapons. It's very, very strict, absolutely.
Really cool, guys. I'm super glad to hear this. Super glad to hear this. So
thank you for asking the question, actually, because it is important. These are our internal guidelines. We don't have a lot of opportunities to actually voice it out and communicate it to the developer community out there. But once again, we are treating this as a very serious business.
Yeah.
In fact, there's a lot of deals that we refuse
based on content.
Or we tell them you need to completely rewrite your storyline and artwork because the content is non-compliant.
One thing I also realized today is that you got job offers on the toilets.
Yes.
A lot of people tweeted about this.
People are stealing the posters, actually, which we thought was the bathroom that's right next to us over here. The three of the posters were stolen.
Really,
they're quite popular. Yeah, they opened the frames and took them out.
Taken out of the frames.
Okay.
We consider that a success.
Exactly.
So what is really cool that you're doing it with both genders. It's there's one, of course, the male version where you address males, and there's also one where you address females. And so
the fund is available to everyone.
Absolutely.
Yeah. So this is a question I want
to
ask.
But to your point.
Yeah.
Shout out to the women development community out there.
Right. Yeah.
Seriously, we want games made by women for women.
Yeah.
We want games made by everyone. We don't. Like it doesn't. There's no bearing. We don't care, you know, what your gender is. It's completely irrelevant.
Gender is.
It's completely irrelevant. We just want people to know that the fund is out there and it's available to any developer that is serious about producing good games.
So there's also two questions. So one question would be: do you plan to make games that are still specific targeted to women, for example?
Absolutely.
Yeah.
Absolutely.
I know I'm talking with a developer right now for a suite of 3 to 4 games that cater to women.
Yeah.
And the developer is a woman.
Cool. Yeah.
Just
we have at our booth, so we have sort of 2 different meeting formats at our booth. You can either schedule a meeting with us or just walk in. And yesterday, I would say we were about 50-50 in terms of women-led development studios versus men. It was really good to see, actually. It's really good to see.
To get the diversity also in the groups of developers and so on.
Absolutely, yeah. Absolutely. Multiple developers have different point of views on a certain subject, and the treatment, the way a woman will treat the design, the creative, the whole narrative is different than a men. Yeah. And because we're addressing a large audience, diversification is key.
That's really cool. So, last question. Adult games are obviously a thing, and this will, this is something. Do you think that your approach to this on your success will do something that this will... will you be the only publisher and developer of games in the near future, or do you think that other things, that's a thing that maybe gets bigger? I'm sorry, no pun intended.
Oh, I was a little late on that one.
Look, right now, we're not the only one, but we're certainly the number one. We are the largest dedicated adult free-to-play gaming platform out there, or destination site out there. Yeah. Are we going to be alone forever? Probably not.
Probably not. I would assume eventually they'll catch on.
And you know
this
what?
Is a successful business.
And you know what? Competition makes you better.
Keeps us healthy. Yeah.
Exactly. Exactly. And we're not afraid of competition. We have a good foothold in the space. We've learned a lot of things in the last 3 years, and we will continue to learn new things in the years to come.
Yeah. Yeah.
And we'll address those points as they arise. No pun.
Man. Oh, this was the beginning of the talk. Yeah, it was the rise of the,
adult
super cool.
Market.
Guys, a super cool interview. Thank you very much for answering these questions. Super interesting what's coming up next.
What's coming up next?
Yeah.
As far as trade shows or as far as Nutaku?
I think you'll have to keep an eye on Nutaku.net and on our social media channels to find out.
Yeah. Super cool. Thank you, guys.
Thank you so much.
Thank you, Michael.
Thank you. Bye.
Bye. Take care.